mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks.
Hallo ihr lieben Horido, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge Abhören mit Mieze und
Ralf.
Wir hatten sehr viel Freude mit der ersten Folge, also zumindest ich. Wie geht's dir, Ralf?
Ja, es war schon mal super, kann besser werden, wird auch besser.
Aha, also ich zähle auf dich. Wer ist hier bei Abhören mit Mieze unser größter Unterstützer?
Spooks.
Das müsst ihr einfach mal selber nachschauen, wenn ihr eure Hörbücher sortiert haben wollt, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann tippt doch mal eben in euren App Store ein, S-P-O-O-K-S, und dann findet sich der Rest von allein. Ihr Lieben, wir haben heute wieder Schönstes im Gepäck, und zwar in Form von Böse. Ist auch ein super Start, oder? Das Buch und Hörbuch heißt Böse, ist von Julia Shaw und wird gelesen von Rieke Schmidt. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit Rita Falk, und zwar mit einer kleinen Kurzgeschichtensammlung ihres Eberhofers, die heißt Zerfix Eberhofer. Nee, andersrum. Eberhofer Zerfix, und wird gelesen von Christian Tramitz. Lieber Ralf, ich würde am liebsten vorne anfangen, und vorne heißt in diesem Fall Hallo Sachbuch Böse. Von Julia Shaw. Oder sagt man Julia Shaw? Hast du da genauere Infos?
Ich glaube, man darf Julia sagen, weil die Dame, die Doktorin, ist ja im Rheinland in Köln geboren und sie hat es dann nach Nordamerika verschlagen. Sie spricht fließend Deutsch, hat aber eine amerikanische Wissenschaftssicht auf das Böse. Das merkt man in den Texten und in ihren Interpretationen.
Erzähl doch mal, fass doch mal bitte für unsere Hörerinnen und Hörer grob zusammen, worum geht's denn bei Böse?
Die Julia Shaw will das Böse entbösisieren. Also sie will sozusagen den Mythos aus dem Bösen rausnehmen. Sie macht verschiedene wissenschaftliche Experimente und kurz gefasst will sie sagen, dass das Böse weder angeboren ist noch gottgegeben. Sie verlangt eine genaue analytische Sicht auf ganz böse Sachen, auf Metzelmördertum, auf alles. Sie will das sozusagen entzaubern. Sie will einen nüchternen Blick auf etwas geben, was eigentlich nüchtern oft in einer Erregung nicht zu sehen ist. Also im Endeffekt versucht sie, uns auch die Angst zu nehmen.
Ja, sie hinterfragt auch, wie böse sind die eigenen Motivationen und Gedanken, und spielt ein bisschen mit der Empathie fürs Böse, ne? Sie möchte eigentlich, dass es nicht so schnell gewertet wird.
Also mir ist das so vorgekommen, das ganze Buch und auch das Hörbuch, das ist ja sehr erfolgreich. Das sind wissenschaftliche Sachen, die hat es immer schon gegeben, die werden da sehr popularisiert. Also im Endeffekt ist es so Entertainment Science, und das macht die natürlich auch sehr gut. Also das sind Sachen, die es in der Forschung schon seit Jahrzehnten gegeben hat und auch immer mal wieder neue Studien dazu veröffentlicht worden sind. Und das wird jetzt sehr gut und auch sehr anschaulich, aber auch vielleicht ein bisschen sehr zweifelhaft. Also man muss auf jeden Fall drüber nachdenken. Also es ist, man wird zum Denken angeregt, aber auch zum Ärgern.
Ja, das finde ich gut. Weißt du, was mir total geholfen hat bei diesem wirklich zum Teil sehr, sehr zwiespältigen Thema? Unsere Sprecherin Rieke Schmidt hat das Hörbuch ganz, ganz hervorragend eingelesen. Die hat ja eine ganz frische und freche Stimme. Und es hat mir tatsächlich geholfen, dieses, wie hast du gerade gesagt, Entertainment Science?
Ja, klar, das habe ich gerade erfunden.
Hast du sehr schön erfunden. Die hat mir geholfen, dass ich gesagt habe, ich höre mir das nächste Kapitel an, mich interessiert, wie es hier weitergeht. Also ich finde, da ist das Sprecherinnen-Casting sehr gut gelungen. Wenn es jemand gesprochen hätte mit einer ganz bierernsten Stimme und extrem sachlich, glaube ich, hätte ich das nicht so vertragen. Also ich finde es gut, dass es sehr umgangssprachlich formuliert ist und dass es sehr wohl zum Nachregen anregt und dass es auch aufregt. Es ist gar nicht mehr so selbstverständlich, dass Literatur oder in dem Falle, wir besprechen Hörbücher, dass das gelingt. Und hier gelingt es in einer ganz interessanten Balance. Es ist ein bisschen wie der Tanz auf dem dünnen Eis, der Tanz auf dem
Rasierklinge.
Auf der Rasierklinge, du sagst.
Ja, bei Sachhörbüchern ist ja die Auswahl des Sprechers oder der Sprecherin nochmal eine besondere Kunst. Also du sagst gerade, so wissenschaftliche Langweiler, genauso schlimm wäre es gewesen, wenn man dann so ein, ja, und dann kommt der böse Mörder mit dem Messer. Das wäre genauso überspielt geworden. Also das heißt, man muss eben dieses Maß der Dinge finden und vielleicht auch der Sprecher muss sich selber etwas rausfaden, seine eigene Persönlichkeit oder vielleicht auch noch Fantasie, die er hat, sondern einfach sozusagen wissenschaftlich getrieben zu sein, ohne zu langweilen.
Das Interessante an Rieke Schmidt ist, die ist übrigens derselbe Jahrgang wie ich, 79, dass sie eine studierte Diplom-Soziologin ist und die konnte da sicherlich ihr Wissen zum Thema Studien, zum Thema Menschen und Abgründe, glaube ich, ganz gut mit einbringen. Also die Wahl war sehr hervorragend getroffen hier.
Ja, die Wahl, das ist jetzt wiederum von unserer Seite oder von meiner Seite vielleicht etwas überinterpretiert, wenn man die Autorin, also diese Julia Shaw in Talkshows sieht, dann kann man sich eben auch ganz gut vorstellen, dass auch Rieke Schmidt so dieses freundliche, gut rüberkommen, verbindlich, ernsthaft, aber trotzdem unterhaltsam. Also dieser ganze Mix, der da auch Unterhaltungsgesichtspunkten vorliegt, wird sozusagen in diesem Paket ganz gut angeboten.
Ich wollte sowieso nochmal zusammenfassen, dass es um sehr viele Studien geht.
Ja.
Du hattest das vorhin schon angedeutet, Studien, die schon seit vielen, vielen Jahren existieren. Und hier wurde zum Thema Böse alles zusammengetragen. Also wirklich alles, was ihr euch an Bösen vorstellen könnt und auch nicht vorstellen könnt, alles, was ihr an Vorurteilen quasi mitbringt, wird dort behandelt und auseinandergedröselt. Dazu werden extrem viele Studien und Experimente zu Rate gezogen und die werden immer konnotiert. Also es fallen dann immer die Jahreszahlen natürlich und auch die Namen der jeweiligen Veranlasser oder der jeweiligen Doktoren oder der Universitäten, ja, die das in Auftrag gegeben haben oder sich mit dem Thema besonders beschäftigt haben. Es gibt Hörbücher, da stresst mich das total. Da denke ich, oh Gott, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt weiß ich nicht mehr, war es 1973 oder 93, ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Hörbuch hat es mir geholfen als eine Art seriöses Grundrauschen. Dadurch haben die Geschichten dadurch haben einfach die Berichte zu den Studien ein Rückgrat erhalten. Ich wusste, das war jetzt nichts Ausgedachtes und hätte man und was könnte und wie wäre wenn, sondern das waren renommierte Namen, renommierte Universitäten und ganz gewissenhaft recherchierte Experimente und Studien. Und das ist bei so einem Thema einfach wichtig, dass das sehr sortiert angefasst wird. Ging es dir auch so oder hat es dich genervt?
Ja, überhaupt nicht. Man kann sich in diesen Jive reinhören, zumal dieser tendenziell universitäre Jargon schon am Anfang durch stellen Sie keine falschen Ansprüche an dieses Hörbuch, es geht nicht um Moral und so weiter. Also es gibt wie vorne in Doktorarbeiten diese Zusätze, weiterhin können wir nicht drauf eingehen, auf das. Also das heißt, ähnlich wie in andere Hörbücher man sich vielleicht auf einen Dialekt einstellen muss oder auf einen, der lispelt, wird da vorgegeben, worum es ging. Also dass das trotz allem Sensationalismus oder trotz allen bösen Taten eben kein Splatterfilm ist. Und das wird von Anfang an erreicht. Und ich finde auch, dass man vom Ohr her sich in diesen Charakter, dass es zwar um was Hordes geht, aber trotzdem wissenschaftlich ist, das kriegt man mit. Und auch wenn man es über die gesamte Länge hört, schwimmt man dann quasi so mit. Also das funktioniert.
Dem stimme ich absolut zu. Wie könnte man es zusammenfassen, den Eindruck? Also ich merke, unsere Eindrücke überschneiden sich.
Komischerweise.
Ich finde ich auch. Ich würde sagen, es ist Gehirn-Yoga.
Ja, das stimmt. Also ich hatte es mal flapsigerweise Parallelen mit Darm mit Charme, wobei das eine Darm mit Charme ist dann fast schon witzig, wenn man sich jetzt die einzelnen Punkte dieses Hörbuchs anguckt. Aber es ist so, vielleicht würde man in der Musik reden, haben wir gerade so eine Nouvelle Vague der Populärpsychologie. Also so irgendwie gefällt das den Leuten, weil wir reden ja von Mainstream. Das ist ja ein Buch, was sich viele Leute angehört haben. Aber wenn man jetzt sich überlegt, was die Konsequenz, wie eben angesprochen, schon drauf wäre, also man muss drüber spekulieren, was das jetzt auslöst oder ob das einfach nur im Raum steht. das Böse.
Ich glaube, das soll auch, das kann und wird auch jeder am Ende des Hörbuchs selbst entscheiden. Das finde ich irgendwie interessant. Man kann reintauchen in dieses Hörbuch, wieder raus. Man kann sich wieder mit der Welt beschäftigen. Dann kann man an einer anderen Stelle wieder eintauchen. Das kann man auch nicht mit jeder Geschichte und mit jedem Hörbuch, auch nicht schon gar nicht mit jedem Sachbuch machen. Hier, finde ich, gelingt es sehr gut. Ihr Lieben, was ihr gerade gehört habt, das waren unsere Gedanken zu Julia Shaw, Böse, Psychologie unserer Abgründe, gelesen von Rieke Schmidt, erschienen bei Finch & Zebra. Wir kommen jetzt zu unserer Abhören-Rubrik aus dem Studio. Und zwar waren wir Anna Thalbach besuchen. Die hat das Buch Mein Ein und Alles von Gabriel Tallent gerade eingelesen. Was müsst ihr über dieses Buch wissen, bevor wir ins Gespräch mit Anna gehen? Ja, okay, vielleicht Folgendes. Also, Mein Ein und Alles ist die Geschichte eines Mädchens, das abgeschieden in den nordkalifornischen Wäldern lebt. Dort kennt sie sich aus. Sie kennt jede Pflanze und jede Kreatur. Und sie lebt dort mit ihrem stark besitzergreifenden und wirklich schwer gestörten Vater. Erst als sie ihren Mitschüler Jacob näher kennenlernt, lernt sie auch kennen, was Vertrauen und Freundschaft bedeutet und beginnt mit der Befreiung aus den Klauen ihres Vaters. So viel müsst ihr wissen und als nächstes wenden wir uns dem Gespräch mit der Anna zu. Hallo Anna, schön, dass du heute da bist. Liebe Anna, du bist ja gerade dabei, Mein Ein und Alles von Gabriel Tallent einzulesen. Sag mal, ist denn das Hörbuch ein Hörbuch, was Kinder in dem Alter der Hauptfigur, sie heißt Turtle und ist 14 Jahre alt, hören sollten?
Das kann man nicht so allgemein beantworten, weil es ja sehr verschiedene 14-jährige Mädchen gibt, die da verschiedene Affinitäten haben. Also ich finde es jetzt grundsätzlich kein Buch ab 18 oder so. Aber ich glaube, das muss man schon nach Charakter entscheiden. Aber es können auch taffe 14-Jährige könnten es lesen, ja.
Liebe Anna, jetzt kommen zwei Fragen auf einmal, ja? In dem Buch geht's ja um Spitznamen und auch um die Bedeutung von Worten. Meine erste Frage ist, magst du Spitznamen? Und meine zweite wäre, welchen Spitznamen würdest du der Turtle am Ende geben? Welchen sollte sie tragen?
Grundsätzlich stehe ich Spitznamen natürlich freudig gegenüber, weil mit Spitznamen kann man ja schmeicheln und stänkern zugleich. Das finde ich das Schöne an Spitznamen. Ich finde eigentlich, sollte sie ihren Namen am Ende behalten, weil sie ja genau das möchte. Sie möchte ja sozusagen die sein und die bleiben, die sie ist. Und wenn sie jetzt nach dem Erlebten jemand anders wäre, wäre das ja gegen ihren persönlichen Wunsch. Also würde ich sie weiterhin Turtle nennen.
Meinst du wirklich auch, wenn der Name sie weiterhin mit ihrer Vergangenheit belastet?
Ja, aber das ist ja das eine Bild von einer Schildkröte. Aber eine Schildkröte ist ja auch sehr weise und kann sehr, sehr alt werden und hat eine harte Schale und ein weiches Herz. Das, finde ich, passt auch immer noch zu Julie.
Es geht in Mein Ein und Alles ja auch um Pubertät und Erwachsenwerden. Da habe ich jetzt eine Frage mal out of the box. Man verändert sich ja übers Leben auch körperlich. Was würdest du sagen, wie hat sich deine Stimme verändert im Laufe der Jahre?
Meine Stimme hat sich, also die verändert sich natürlich, die war mit 14 wesentlich höher, also sie wird halt immer tiefer, meine Stimme. Das erlebe ich. Aber ich bewege mich in Richtung meiner Mama, stimmlich. Was ich früher konnte, war schlicht und ergreifend hochsingen. Die hohe Range kommt mir langsam abhanden, kann ich aber beim Hörbuchlesen kann ich immer noch hoch sprechen, aber nicht mehr so gut wie früher. Über das viele Vorlesen lernt man natürlich viel über die Einteilung von Atem und wie viel man mit Atem gestalten kann beim Vorlesen. Das macht dann die Erfahrung und das hat sich sicherlich verändert und das kann ich nicht nur beim Vorlesen, sondern auch beim Spielen im Theater natürlich verwenden.
Würdest du sagen, dass es eine Stimmlage gibt oder eine Figurenanlage, die du am allerliebsten magst und sprichst?
Also ich mag alle. Ich mag jede Gelegenheit, eine Stimme zu verstellen, egal in welche Richtung.
Sag mal, Anna, du nimmst jetzt hier tagsüber so ein Hörbuch auf und du spielst doch heute Abend auch schon Theater. Ich finde das also sehr beeindruckend. Ist es nicht eine krasse Belastung für deine Stimme? Und was würdest du sagen, was leidet am meisten? Kondition oder Konzentration?
Also wenn ich Doppelschicht habe, morgens Hörbuch und abends Theater spielen, geht das in erster Linie auf die Kondition, Weil wenn ich Theater spiele, schlafe ich nicht vor 3 Uhr und dann macht mich das frühe Aufstehen total fertig. Und dann leidet die Konzentration drunter. Auf die Stimme geht es erstaunlicherweise nicht. Also beziehungsweise das ist, weiß ich nicht, wie das ist, wenn ich jetzt 4 Wochen Theater und 4 Wochen Hörbuch machen müsste. Also jetzt in diesem Fall ist die Stimme heile geblieben.
Stephen King hat sich ja sehr lobend zu Mein Ein und Alles geäußert. Er hat das als Meisterwerk beschrieben. Kannst du verstehen, warum er das gesagt hat?
Das kann ich verstehen, weil Stephen King in seinen Büchern, das ist so ein bisschen schade, dass sozusagen Stephen King jetzt ausschließlich für diesen Horror und für diese Spannung steht, weil eigentlich sich Stephen King in seinen Romanen sehr für den inneren Zustand seiner Figuren interessiert und für die psychologischen verschiedenen Schichten, die so einen Menschen ausmacht und wie ein Mensch psychologisch auf Extremsituationen reagiert. Ich glaube, das ist das, was ihn beim Schreiben immer wieder reizt und deswegen spricht ihn, glaube ich, auch dieses Buch an. Kann ich nachvollziehen, ja.
So, ich würde jetzt zur letzten Frage kommen. Mein Ein und Alles von Gabriel Tallent ist ja sein Debüt. Was würdest du denn sagen? Möchtest du gern mehr von ihm hören? Oder noch mehr von ihm sprechen?
Also für ein Debütbuch ist das schon ganz schön gut. Das sollte ihn auch motivieren, weiterzuschreiben. Also er schafft halt sehr starke, sehr, sehr dreidimensionale Bilder und hat auch sehr, sehr klare Figuren. Ich hoffe, dass Gabriel Tallent uns noch weiter beglücken wird.
Liebe Anna, Dankeschön, auf bald. Ihr Lieben, gerade noch im Interview und jetzt kann ich sie euch schon live empfehlen. Wenn ihr die Anna Thalbach mal erleben wollt, zusammen mit ihrer Mutter Katharina und ihrer Tochter Nelly, dann habt ihr am 11. November dazu die Gelegenheit. Und zwar lesen die drei im Berliner Kino International aus der Textsammlung Witwendramen. Die gibt's auch als Hörbuch und ich glaube, das wird ein Fest. Ich werde da sein. Nicht nur die Thalbachs sind auf der Bühne, sondern auch die Esther Schweins. Die ist ebenfalls ab Anfang November für 4 Termine in Deutschland unterwegs und zwar mit dem Buch von Kate Morton, das heißt Die Tochter des Uhrmachers. Kate Morton wird auch selbst dabei sein, einen kleinen Teil auf Englisch lesen und danach steht sie für eure Fragen bereit. Nutzt die Chance! Lieber Ralf, wir kommen jetzt zu einem Genre, zu einer Geschichte, zu einem Hörbuch. Da geht mir das Herzl auf. Da geht mir mein Lebkuchenherz auf, weißt du das? Wir kommen jetzt nämlich zu Rita Falks Eberhofer Zefix, gelesen von Christian Tramitz. So, ich bin ja Teil dieses Kosmos und du bist richtig Neueinsteiger, korrekt?
Ja, ich sitze auf dem Zaun, wie der Engländer sagt, und bin erstaunt.
Über meine Geschmackswelt oder über das, was du da jetzt entdeckt hast?
Ja, das ist vielleicht so eine Veranlagung oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit dem Bösen korrespondiert, was wir eben hatten. Aber ich würde eher sagen, das ist vielleicht, magst du auch süß-sauren Senf?
Ach so, unter Umständen.
Kulinarisch gedacht, bayerisch.
Okay, also ich sehe schon. Also ich sag's jetzt mal einfach frei raus, so wie es ist. Ich bin totaler Rita Falk-Fan. Die Rita Falk, die hat eine Figur geschaffen, das ist der Franz Eberhofer. Sein bester Freund heißt Rudi Birkenberger. Und diese beiden erleben jetzt mittlerweile schon, oh Gott, siehst du, ich weiß nicht, ich habe jedes Buch gelesen, ich habe jedes Hörbuch gehört und ich habe alle Filme gesehen. Ich weiß aber nicht, das wievielte Hörbuch das jetzt dann war.
Also wenn ich mal zitieren darf, vielleicht ist es mittlerweile schon mehr. 9 Bücher, 18 Hörbücher, 5 Filme.
Genial, oder?
Ja, ein ganzes Universum. Ja. Bayerisches Universum.
Und das ist so, diese Figuren, ich finde Figur ist hier auch wirklich der falsche Begriff. Das sind real existierende Menschen. Ich freue mich mit jedem Buch, mit jedem Hörbuch, die wiederzutreffen. Weil ich finde zum Beispiel auch Christian Tramitz, der liest die Eberhofer-Geschichten 1a, wunderbar, traumhaft. Kennst du das, wenn man liest, hat man ja so eine innere Stimme, ne?
Ja.
Und dann höre ich das Hörbuch das erste Mal und denke, ach, das war meine innere Stimme. Da ist sie ja, in Form von Christian Tramitz. Ein absoluter Traum. Der ist ja auch Polizistenprofi, ne?
Ich kenne den vom Ansehen her. Das ist die klassische Gestalt, die in weiß-blauen Münchner oder landbayerischen Filmen halt immer so der coole, leicht süffisante Ermittler oder Dorfbulle oder Gangster ist. Also ein echter Charakter.
Ja, und ich finde, er wäre auch ein ganz fantastischer Eberhofer. Er liest ihn gut. Wir lernen also über diese Rita Falk Geschichten einen kleinen Kosmos kennen. Und zwar lernen wir das Dorf Niederkaltenkirchen bei Landshut kennen. Und die Hauptrolle spielt der Dorfgendarm. Und zwar ist das eben unser Franz Eberhofer. Und dann gibt es den Bürgermeister. Es gibt die Oma, die taub ist. Es gibt seinen Vater, der kifft. Dann gibt es den besten Freund Rudi Birkenberger. Mit dem verbindet ihn eine absolute Hassliebe. Und ich freue mich schon immer, wenn die beiden aufeinandertreffen, weil wie die sich anfrotzeln, da kann so manch Berliner grummeliger Taxifahrer einpacken, wie die miteinander umgehen. Es ist wirklich Hassliebe wurde für die beiden erfunden. Es gibt natürlich Liebeleien, aber weißt du, Ralf, ich möchte auch nicht zu viel verraten. Du sollst ja die Geschichten auch noch lesen und hören.
Ja, genau. Also was ich als Außenstehender oder als Einfliegender in diesen Kosmos, was mir sehr gefallen hat, ist diese einfache, aber trotzdem stimmige Zeichnung der heutigen Provinzwelt, in diesem Fall der bayerischen Provinzwelt. Also in dem vorliegenden Audiobook kommt Guns N' Roses im Auto vor. Also das ist eine Provinzwelt, die man, jeder, der mal in Bayern auf dem Land, auf der Kirmes war, das ist eben keine Trachtenkapelle mehr, sondern da gibt es alle möglichen Subkulturen, die da an der Bierbude rumstehen. Und das hat eben diese Rita Falk, die Autorin, in diese eher beschauliche Welt mit aufgenommen. Also wir reden jetzt von der Jetztzeit und nicht von irgendeinem Historienstück.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde, es mag überzeichnet sein, aber auf eine Art und Weise, wie ich es mir sehr gerne anhöre und anschaue. Rita Falk, hast du dich ein bisschen in ihre Biografie eingelesen? Es ist nicht irgendeine Biografie.
Nein, auf keinen Fall. Ja. Mit einigen Abstrichen ist sie sozusagen die Münchner, also sie kommt aus München. Ihr Mann ist Polizist, sie ist die Münchner J.K. Rowlings. Also sie hat lange Zeit im Büro gearbeitet, wurde dann Ende der Nullerjahre arbeitslos, so geht die Sage, und hat dann ab 2010 angefangen, für sich einfach mal Geschichten aufzuschreiben. Und sie sagt, ja, sie hat die aus dem Biergarten und sie hat sich an Leute rangewanzt und die belauscht. Und das sind dann ihre Dialoge. Also es ist wirklich sehr dem Volk aus dem Mund geschrieben.
Und sicherlich auch ihr Mann, ne? Also mit mir macht es schon was, dass ihr Mann Polizist ist. Da frage ich mich dann beim Lesen schon auch immer, okay, ist das jetzt ausgedacht oder hat er das jetzt erlebt? Also das mit mir macht es was. Ich mag, dass ich ein bisschen was eben über die Biografie weiß und dass ihr Mann Polizist ist. Übrigens, sie hat 3 Kinder und sie ist erst super spät überhaupt zum Schreiben gekommen.
Jenseits der 50 oder so.
Ja,
ne?
Sie hat gesagt, dass sie zwischenzeitlich gar nicht und dann hat sie nur mal so zur Erholung, nur mal, sie hatte ja nur 10 Minuten oder mal eine Stunde oder so und hat dann diese Geschichten geschrieben, wurde von mehreren Verlagen auch abgelehnt. Und ich würde sagen, das ist jemand, dem ich es aus ganzem Herzen gönne. Und ich bin richtig dankbar, dass jemand Rita Falk entdeckt hat. Die wurde auch für mich mitentdeckt. Ich freue mich auf jede Eberhofer-Geschichte. Ihr Lieben, wir haben eins vergessen zu erwähnen. Die Eberhofer-Geschichten sind immer in sich geschlossene Geschichten. Was wir gerade besprechen, das sind Kurzgeschichten, die ihr hier zu hören bekommt. Und ich finde das insofern besonders, als dass sie vor allen Dingen in der Vergangenheit spielen. Also wie der Eberhofer mit seinem besten Freund Silvester feiert, was ihm dabei passiert, über welche Leiche er dort stolpert. Außerdem erfahren wir, wie er zu seinem geliebten Ludwig, das ist ein Hund, wie er zu dem kommt und wie ein anderer bester Freund von ihm Vater wird. Also ich kenne quasi die ganze Rahmenhandlung schon und diese Kurzgeschichten geben mir als Fan die Möglichkeit, nochmal mehr hinter die Kulissen zu blicken. Und natürlich habe ich mich gefragt, welches Kapitel, welchem Roman war es jetzt, Schweinskopf al dente oder Winterkartoffelknödel oder das Kaiserschmarrn-Drama, wofür waren diese Kurzgeschichten eigentlich gedacht? Ich habe dann immer so versucht, die zuzuordnen.
Ja, hier geht's ja auch nach Gelsenkirchen, also auch für den Sprecher raus aus der bayerischen Box.
Das ist super selten übrigens in den Geschichten, da sind die mal in Italien, ja? Das machen sie, aber innerhalb von Deutschland bewegen die sich kaum. Ich bin super froh, dass der Christian Tramitz diese Kurzgeschichten wieder liest, weil das ist ja so ein bisschen Es hätte ja auch sein können, dass man jetzt für diese Kurzgeschichten jemand anders nimmt, aber Tramitz ist einfach mal der Eberhofer. Übrigens natürlich mit leichtem Dialekt, ne? Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen oder bist du da so mitgeschwommen oder hat es dich an manchen Stellen sogar gestört?
Nein, überhaupt nicht, weil das höchstwahrscheinlich ein super Profi ist und einer, der auch in dieser Welt ein Stück weit lebt oder seine Stimme. Also das heißt, die verschiedenen Nuancen des Münchnerischen, also des Großstadtbayerischen und des Niederbayerischen, also das heißt, in seinen Figuren sind verschiedene Dialekte, aber alle sind auf Hochdeutsch gut zu verstehen und der überspielt das auch auf keinen Fall. Also ich würde sogar so sagen, bei dem bayerischen Tonfall, was man ja gut hören kann, sind die Charaktere fast wichtiger als irgendwelche Dialekt-Jongliereien.
Dialekte, ja, wenn man das gut macht, dann hilft es eher und ich finde, also ich als Zuhörerin vergesse das dann auch irgendwann. Es wird einfach Teil der Figur, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist dann der eine Charakter, der vielleicht eher so der dörflichere ist, der hat eine stärkere Brechung der einzelnen Worte und die Münchner Figuren haben halt dieses Großstadtbayerisch und das funktioniert.
Ja, mich verblüfft übrigens hier wieder, es gibt ja auch weibliche Figuren, wie der Christian Tramitz, die liest und ich mich nicht wundere beim Hören, sondern das kommt ganz selbstverständlich aus dem Bauch. Die Freundin vom Eberhofer heißt Susi und die erscheint dann einfach vor meinem inneren Auge. Sowas begeistert mich einfach.
Ja, das ist aber auch passend, weil das eben auch jetzt keine Mäuschen sind, sondern dass auch die Frauen adäquat zu den Herren Ecken und Kanten haben.
Und fantastische Rundungen an den richtigen Stellen.
Möglicherweise. Richtig? Und die haben dann Shakira-Klingeltöne und Problemzone Arsch kommt in einer Boutique vor. Also das Ganze hat auch sowas Böses.
Sagt man da böse zu?
Oder Liebenswertes.
Ja, ich.
Also wo die da in der Boutique sind, das ist auf jeden Fall sehr lustig.
Ich würde mal sagen, aus dem Leben gegriffen.
Genau,
ne?
Aus dem bayerischen Leben.
Also ich möchte quasi auch den Neuling des Rita Falks Universum zu diesen Kurzgeschichten raten. Weil ich natürlich hoffe, dass wir noch viel mehr Eberhofer-Fans werden, als wir sowieso schon sind. In diesem Sinne möchten wir euch sehr gerne Eberhofer zu fix von Rita Falk, gelesen von Christian Tramitz, erschienen bei der Audioverlag, empfehlen. Viel Vergnügen! Ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Bereich Backstage und das ist wie immer ein Fall für Ralf. Und dieser Fall trägt heute die Überschrift Don't Knurr. Körpergeräusche als Quälgeister im Tonstudio. Lieber Ralf, welche Gedanken hast du dazu?
Ja, eigentlich ist das ja sehr selbstverständlich. Das heißt, Menschen machen Geräusche, Magen knurren, Zähne knirschen, man macht so und viele Sachen, die dem Tontechniker überhaupt nicht gefallen. Also letztendlich gucken wir hinter die Kulissen, was denn gerne mal schief geht und wie man das abstellt.
Okay, also was sind denn so die beliebtesten Körpergeräusche oder die häufigsten?
Also was sich jeder sehr gut vorstellen kann, mir geht's heute auch ein wenig so, ist so eine latente Heiserkeit, die dann aber nicht so schlimm ist, aber schlimm werden kann. Das heißt, die Stimme krächzt. Mhm. Manchmal hilft es einfach, dass man einen Schluck Wasser trinkt. Manchmal hilft es, dass man Salzpastillen nimmt oder mit Tee oder Salzwasser gurgelt. Ich glaube, jeder hat da sein eigenes Hausmittel und dann läuft das alles. Man muss sich nur vor Augen führen, weil wir reden ja hier in kurzen Abschnitten. Lange Hörbücher, teilweise 400 Seiten, das heißt lange Arbeit. Das heißt, wie ein Marathonlauf. Und auf einen Marathonlauf muss man sich auch besser vorbereiten als auf ein lustiges Gespräch.
Okay, das heißt, da entstehen Geräusche aufgrund der Überlastung der Stimme, auch manchmal wahrscheinlich so ein Frosch im Hals, gegen die man mit der Technik gar nichts ausrichten kann, richtig?
Nein, auf keinen Fall. Also das führt dann im schlimmsten Falle zum Abbruch, Pause, mal hinlegen, mal nichts machen, mal an die Luft gehen. Ich glaube, dass richtig professionelle Sprecher, die das häufig machen, die kennen sich und die gehen auch darauf ein, dass sie dann vielleicht am Tag vorher sich nicht überbeanspruchen oder vielleicht eine Ruhephase machen oder weil sie am Theater arbeiten, da eh schon ihr ganzes Leben lang mit zu tun haben. Das ist jetzt die Stimme, also das heißt so von Kehlkopf, Stimme, Nasenraum. Was ich amüsant finde fast, ist Geräusche aus anderen Körperregionen.
Ach, bitte, bitte erzähl's mir.
Ja, zum Beispiel das Magenknurren. Wenn man nicht dran denkt oder wenn man nichts damit zu tun hat, knurrt öfters mal der Magen. Wenn man aber im Studio sitzt, wird das durch die teuren Mikros und die gute Audiotechnik, wird das sozusagen verstärkt und dann hat man plötzlich über die Worte ein merkwürdiges Erdbebengeräusch, wo der Tontechniker dann nichts machen kann, wenn dann unter dem Wort ein komisches subsonisches Rumpeln ist.
Subsonisch?
So nennt man das.
Du faszinierst mich.
Ja, das ist Erdbebenkunde. Und dieses Magenknurren ist, je nachdem, wie es aufgenommen und verstärkt wird, extrem laut. Das heißt, man denkt, man wäre in einem Katastrophenfilm. Das heißt, das ist nicht so einfach. Da kann man ja schlecht Bullrichsalz nehmen, kann man auch. Man muss halt vermeiden, dass zu viel Luft im Bauchraum ist. Manchmal ist es auch so, und das hört sich jetzt etwas billig an, dass man dann einfach ein Kissen drauflegt. Aber es gibt auch die Tipps wie Banane essen, warmes Wasser trinken oder ein Stück Trockenbrot. Ich glaube, das ist individuell sehr verschieden. Schlimm ist es trotzdem, wenn sowas dauerhaft vorkommt.
Hilft denn Essen da immer?
Ich glaube, jeder Jeck ist anders. Also es ist je nachdem, manche Leute arbeiten ja oder machen auch am besten, wenn sie gar nichts zu sich genommen haben. Ich glaube, es gibt da keine Allgemeintipps. Also ich glaube, das kommt ja meines Erachtens her, dass die Magenflora oder das Magendingenskirchen nicht richtig in Einklang ist. Du bist doch so Yin und Yang. Also man muss den Namen, den Magen in Yin und Yang bringen. Du müsstest das wissen.
Ich müsste das wissen. Ja. Ja, wobei man muss sagen, Magengeräusche, Bauchgeräusche, ich weiß nicht, ob der Rülpser an sich auch als ein solches gilt. Ich glaube, also in meinem Bereich ist der Rülpser das Schlimmste, was passieren kann.
Wo jetzt? Bei Musik oder bei Audio?
Jetzt nicht beim Rekorden, weil da würde ich dann einfach neu ansetzen. Beim Singen wird ja auch die Luft unglaublich geführt. Da kommt es eigentlich ganz, also gar nicht bei mir zu speziellen Geräuschen. Aber auf der Bühne, wenn ich dort singe, dann kommt Emotion dazu, Adrenalin kommt dazu, ich atme eventuell anders, nicht so kontrolliert. Und wenn ich dann eventuell Sprudelwasser getrunken habe, was ich seit Jahren auf der Bühne nicht mehr mache, dann ist wirklich meine größte Angst, dass da so ein Rülpser rausgerutscht kommt. Das ist, weil, stell dir mal vor, singst eine Ballade.
Und dann rülpst.
Das ist doch, also kannst du einpacken. Kannst
aber ich könnte mir vorstellen, in der Musik ist, sagen wir mal, ein Ausbruch nicht ganz so schlimm wie in einer ernsthaften Lesung eines Hörbuchs.
Ja, stell dir mal das auch nochmal vor. Stell dir mal ganz kurz vor, Live-Lesung und eine ganz dramatische Stelle, da muss erstmal gerülpst werden. Das ist wirklich der absolute Horror. Es gibt übrigens so, man spürt ja, also ich kenne meinen Körper gut und ich spüre auch, ein Rülps kommt. Zum Glück kenne ich die Lieder sehr gut, die wir singen. Dann wird es so, da wird ja so geschickt durch den Körper geschoben. Da weiß ich, da ist eine Atempause. Tada. Wird am Mikrofon leise vorbeigerülpst.
Kann man denn einen Rülps wegatmen? Also, dass man sozusagen langsam die Luft rauslässt?
Du kannst es probieren, aber der Rülps rächt sich und bringt Verstärkung mit beim nächsten Mal. Er muss raus. Wir waren jetzt beim Rülpsen. Entschuldigung, wir waren auch beim Singen.
Ja, macht ja nichts. Also das sind ja beides Kunstformen, wo mit der Stimme gearbeitet wird.
Gibt's noch was anderes außer Magengeräusche, die zu Schwierigkeiten führen beim Rekorden von Hörbüchern?
Ja, ich habe mal mich informiert, was vielleicht nicht so oft vorkommt, ist, wenn jemand dritte Zähne hat oder irgendwelche Zahnersatzsachen, die nicht funktionieren im Lesekontext, wo dann einer höchstwahrscheinlich immer mit einem Zahnersatz, dann klickelt das so leicht. Das ist auf keinen Fall in einem Lesekontext. Oder das interessante Phänomen, wenn zu viel Speichelfluss ist, kommt es zu kleinen Bläschen auf der Lippe und auf den Zähnen, was man normalerweise überhaupt nicht merkt. Nur eben unter der eben erwähnten Mikroverstärkung hat man so einen kleinen Plop-Geräusch, was dann auch neu aufgenommen werden muss. Eine andere Sache ist natürlich, wenn jemand Schnupfen hat, aber das ist eh klar, das ist so ähnlich wie diese Heiserkeit. Das muss irgendwie entweder durch Schnupfenspray oder sonst wie vermieden werden. Und neben den ganzen körperlichen Sachen, ich wollte dich auch gleich dazu noch mal kurz was fragen, ist es natürlich auch eine entsprechende easy leisure Kleidung ohne Bling Bling, große Klunker und Ohrringe und sonst was, weil ein kleiner Klick mit einem Ring lässt eine schöne Einlesung so klingen, dass man sie neu machen muss. Abschließende Frage wäre eben, glaubst du, dass, darum sagte ich eben Yin und Yang, dass man sich, gerade wenn man eine lange Tour hat oder ein langes Hörbuch liest, dass man sich sozusagen so richtig vorbereiten kann, quasi durch Ernährung oder durch, keine Ahnung.
Ich glaube schon, durch so eine gewisse Fitness, auch eine mentale Vorbereitung, sich wirklich bewusst machen, was da jetzt vor einem liegt und dementsprechend die Kräfte dosieren. Es ist so, dass ich vom Typ her 150% bin, aber wenn ich Konzerte auf 80 singe, ist es für alle besser. Man versteht die Texte besser, mein Ausdruck kommt viel konzentrierter rüber. Für mich gilt tatsächlich singen, recorden und dann nochmal anhören und dann reflektieren. Was kann ich optimieren? Was finde ich selbst zu doll oder zu wenig? Es gibt auch Lieder, die fange ich viel zu leise an. Die muss ich viel disziplinierter und weit vorne singen. Ich finde, man kann sich, es gibt eigentlich fast nichts. Also auf das Leben kann man sich insgesamt nicht so gut vorbereiten, aber auf eine lange Tour kann man sich sehr gut vorbereiten. Und mir hilft auch immer die Arbeit im Proberaum. Also das Set, zum Beispiel wenn man zweimal hintereinander das Set spielen kann, dann kann man es auch einmal spielen. Und zwar, ja, sehr gut dann.
Und dann zum Schluss, gibt es auch so diesen Moment, der gerne da reingeheimnist wird, vielleicht jetzt nicht gerade in das Lesen von Hörbüchern, aber der Rock'n'Roll-Effekt, also das klassische Ding, im Hörbuchkontext hätte man jemand mit einer Flasche Rotwein oder einem Glas Whisky oder sonst irgendeinem Rachenputzer und im Musikbereich, je schlechter es mir geht, desto besser ist die Stimmperformance oder die Live-Performance. Ist das ein Mythos?
Kann man für mich nicht sagen. Also es gibt Bands, die touren, hier Thies Ullmann, ne? Der tourt an 30 Tagen. Tut er 30 Tage hintereinander. Und die Leute lieben es, glaube ich, auch, so diesen Wasted Moment mitzuerleben. Ich war bei dem Amy Winehouse-Konzert im Tempodrom. Da haben die Leute es auch geliebt, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich betrinkt und immer weniger sich an ihren Text erinnert. Bei mir ist es zwei Sachen. Bei mir ist es zum einen so, wenn die Nase ein bisschen beansprucht ist, hat meine Gesangslehrerin immer gesagt, hey, ist doch gut. Da kannst du deinen Stimmsitz ja viel besser kontrollieren. Seitdem betrachte ich auch einen leichten Schnupfen eher positiv. Und ansonsten ist es wirklich so, wenn wir viele Konzerte hintereinander haben und Proben und Recordings, ich wach manchmal morgens auf und klinge wie Barry White. Und dann habe ich schon manches Mal gedacht, jetzt müsste man was aufnehmen. Es ist einfach faszinierend. Ich würde auch sagen, dass meine Stimme, wie jede Stimme im Laufe der Jahre, um einige Töne tiefer geworden ist. Aber an die tiefe Stimme meiner Mutter, da bin ich noch lange nicht rangekommen. Apropos Schmuck, was ist denn eigentlich mit schmucker Klamotte?
Ja, da ist auch das Prinzip, weniger ist mehr. Also man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, aber es gibt da tolle Legenden. Einerseits von Menschen, die jetzt partout auf ihr steifes Oberhemd nicht verzichten wollen und das knittert dann einerseits. Oder wenn man zu aufwendige Blusen hat mit viel Gefummels dran, dann raschelt das auch. Und das Gegengift ist dann der Schlafanzug, der Jogginganzug, der Hausanzug. Es gibt da so verschiedene Spleens, so seine innere Mitte zu finden, ohne zu rascheln, in Hausschuhen, barfuß. Und wenn man jetzt so hört, was so die Menschen hinter den Kulissen sagen, dann gibt es auch Kolleginnen, die im Büstenhalter gelesen haben, weil ihnen alles andere halt zu viel war, weil es geraschelt hat und dann macht man es halt so. Und dann kommt es auch gut rüber und keine Nebengeräusche.
Zu Gast haben wir heute, ja, da lacht er schon, hat er nicht ein schönes Lachen? Hm. Heiko Deutschmann lacht bei uns im Studio, ist das nicht eine Freude? Hallo lieber Heiko.
Hallo, grüße dich.
Wie ist denn das mit den Hörbüchern, wenn du da so ein ganz spezielles Hörbuch am Wickel hast? Bereitest du dich da auch ganz intensiv drauf vor? Ist sicherlich von Hörbuch zu Hörbuch unterschiedlich, aber was würdest du sagen, was war so das Hörbuch, auf das du dich am intensivsten vorbereitet hast?
Worauf ich mich am intensivsten vorbereitet habe? Also sicherlich auf Rot und Schwarz von Stendhal. einfach schon der schieren Masse wegen und der Figuren und fremdsprachigen Passagen und sonst was. Auch auf Ulysses, also ich habe einen Teil dieser Ulysses-Lesung auch mitgemacht, auch darauf muss man sich dann schon wirklich eine Zeit lang vorbereiten, weil es eben nicht mehr nur darum geht, eine Geschichte in den Vordergrund zu stellen und das mit den Worten des Autors, sondern da sind ja schon Proseminare dran gescheitert an dem Buch. Also da bereitet man sich dann ein bisschen mehr vor. Es ist natürlich ganz anders als am Theater, weil am Theater hast du 6 oder 8 Wochen, ne, und das läuft langsam an und du kommst langsam in eine Welt rein, in der du dann anfängst zu denken oder zu denken, wie die Figur denkt oder zu fühlen, wie die Figur denkt, weil du es ja dann letztendlich tatsächlich auch quasi wie mit deinen eigenen Worten ausdrücken musst, wenn du auf der Bühne stehst. Das musst du ja beim Vorlesen nicht. Das ist ja, also man stellt sich ja eigentlich ganz bescheiden nur zur Verfügung und liest vor, was da steht.
Och, das ist so. Aber wirklich sehr, sehr bescheiden ausgedrückt.
Nein, ich finde aber, dass das richtig ist. Also, weil es ja tatsächlich um die Worte des Autors geht. Also, es ist ja, hat ja, ne?
Sieht denn dein Manuskript dann aus wie so ein Gemälde? Also benutzt du viele Farben oder arbeitest du mit einem Bleistift?
Gar nicht. Ich lese digital mittlerweile und habe bis auf, also man bekommt ja dann immer die Manuskripte und da gibt es natürlich genügend Fehler noch drin und die korrigiere ich dann oder streiche sie an, damit ich sie nicht mitlese, das ist klar. Manchmal stehen auch Menschen auf, die schon tot waren in dem Manuskript. Da muss man dann nochmal mit dem Verlag telefonieren oder mit dem Autor. Aber ansonsten mache ich mir relativ wenig Bemerkungen rein, okay. Markierungen rein, weil ich auch wahnsinnig gerne tatsächlich in oder das Lesen begreife als einen Energiestrom. Ja? Also ich lese auch gerne lange Passagen. Ich kann gerne 3, 3,5 Stunden am Stück lesen, um eben genau in diese Welt reinzukommen und langsam, das ist ja wie so eine Reise.
Sich aufzulösen, ja? So klingt es fast. Ne?
Also ja, also die Stimme muss halt bleiben, der Rest kann sich verschissen.
Du tauchst wirklich komplett ein. Ja. Du bist ja schon ganz, ganz lange Sprecher, Hörbuchsprecher. Ja,
ist gar nicht so lange.
Seit Anfang der Nullerjahre, ne?
Ja, so 2003 oder sowas. Dunkle Seite des Mondes war das.
Die dunkle Seite des Mondes von Martin Sutzer. Mal für alle, denen es sich vielleicht jetzt nicht so aufgefallen ist, meine Stimme ist einige Oktaven in die Höhe geschossen, weil ich natürlich das Buch und auch das Hörbuch dazu unglaublich liebe. Da wären wir nämlich schon bei meinem starken Fantum. Die dunkle Seite des Mondes, das hat Spaß gemacht, das zu lesen.
Total.
Oder? Geniale Geschichte.
Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe früher am Theater viele Lesungen gemacht und mache auch viele Live-Lesungen, habe jahrelang versucht, Menschen zu motivieren, mit mir Hörbücher zu machen. Das wollten wenige, bis gar keine. Und dann kam irgendwann eben die dunkle Seite des Mondes. Das war aber, glaube ich, auch nur Zufall, weil jemand anders abgesprungen war. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
Ich danke dem lieben Gott für diesen Zufall, ja. Weil dem habe ich es auch zu verdanken, dass du dann auch Der Koch von Martin Sutter gelesen hast.
Genau.
Da, wenn du sagst, du, war das noch eine Zeit, wo du mit Manuskripten gearbeitet hast? Ja, ne?
Ja, habe ich.
Weil was mich verblüfft ist, wenn du jetzt sagst, du arbeitest eher mit dem iPad und scrollst es dann so durch, da sind doch dann die Frauenstimmen und die Männerstimmen. Wie ergibt sich das für dich aus dem Fluss? Wie machst du das? Liest du voraus?
Ich glaube schon, dass ich ganz gut da drin bin, immer das Ende des Satzes zumindest oder Anfang des nächsten Satzes zu sehen. Ich kenne ja das Buch auch, also es ist ja nicht so, dass ich das nicht vorher gelesen hätte oder auch mehrmals gelesen hätte, je nachdem, wie schwierig es ist. Und dann, finde ich, ergibt sich tatsächlich aus der Erzählhaltung und aus dem, was erzählt wird, zumindest wenn es ein gutes Buch ist, relativ zwangsläufig, was kommen muss.
Apropos gutes Buch, ne? Ich habe mir ein Zitat von dir aufgeschrieben. Du hast mal in der Münchner Abendzeitung gesagt, dass es super anstrengend ist, Bücher zu lesen, die schlecht geschrieben sind. Und dass du selbst als Drehbuchschreiber da sicherlich manchmal das ein oder andere Ziehen im Nacken hast. Erste Frage ist, wie schwer ist es dann trotzdem, da dem Autor gerecht zu werden? Und zweite Frage wäre, hast du dann schon eine Art optimierte Version in deinem Kopf, während du die unoptimierte Version liest?
Nein. Ich glaube, also um ein bisschen anders zu antworten, mit dem Drehbuchschreiben hat das wenig zu tun, weil Drehbuchschreiben ein extrem technisches Schreiben ist, was mit Literatur nichts zu tun hat. Was ich meine mit schlechten Büchern sind, die literarisch und erzählerisch vielleicht nicht ganz optimal sind. Ab und an gibt es Möglichkeiten, ein bisschen was zu verändern, in der Syntax oder so, bei Wortwiederholung, sonst was. Ansonsten lese ich die natürlich letztendlich mit genauso viel Energie wie die Guten. Es ist nur bei den Guten so, dass man was zurückbekommt, ne? Weil man sozusagen gefüttert wird vom Text. Also man liest ihn vor und die Gedanken entstehen und die Bilder entstehen und du gehst zwar müde, aber voll aus dem Studio raus. Und das ist bei Texten, die nicht ganz so gut sind, dann eben weniger. Bis bei schlechten Texten ist man dann echt fertig. Weil es ist definitiv anstrengender, wenn man nichts zurückkriegt, ist ja klar.
Und wenn man nach all den Jahren, egal dann ob ein guter oder ich sag mal vielleicht ein nicht so anspruchsvoller oder nicht so gelungener Text, kannst du dich gut auf deine Technik auch verlassen, oder? Ich kann mir vorstellen, am Anfang, du guckst gerade, am Anfang war das sicherlich noch mehr mit dem Kopf dabei. Jetzt ist wahrscheinlich der Körper auch der dich trägt, oder?
Ja, wobei ich denke ehrlich gesagt über Technik nie nach, weil ich es eben begreife wie eine Art von energetischem Sein, wie Reisen. Also denkt ja auch nicht drüber nach, wie der Bus jetzt gebaut ist oder das Flugzeug, mit dem man reist, sondern ich will irgendwo hin. Ich kenne das Buch, ich möchte diese Geschichte erzählen. Und ich glaube fest daran, dass wenn das stimmt, also wenn da die Einstellung stimmt, dass man das dann, dass fast jeder Mensch das dann vorlesen oder erzählen kann.
Das Glaube ich zwar nicht, aber ich sehe es wirklich mit voller Überzeugung, du glaubst das. Mich interessieren noch zwei Sachen. Du hast das vorhin schon angedeutet. Du bist auch viel live unterwegs, liest live. Es sind natürlich eklatante Unterschiede zwischen dem Arbeiten im Studio und dann dem Live-Vorlesen. Was ist denn für dich das Schöne an der Live-Lesung?
Das Schöne an der Live-Lesung ist tatsächlich die Live-Lesung. Also sind die Menschen im Raum. Das ist, man kann je nach den Texten, die man dann hat, mit der Erwartungshaltung der Leute spielen. Und das macht daraus einen theatralen Abend. Und das kann Riesenspaß machen. Also vor allem, wenn man es schafft, sie dann dahin zu kriegen, wo man sie hinhaben möchte. Welche Zustände das dann auch immer sind. Ob das Angst ist oder Traurigkeit oder natürlich gerne genommen Lachen. Das macht ganz großen Spaß und es macht unglaublichen Spaß, dass jeder Abend anders ist. Also das Programm mag das gleiche bleiben, es ist jeder Abend anders und es wird jedes Mal an anderen Stellen reagiert. Und das zu verstehen, also einen Raum zu verstehen, einen Raum dann vielleicht auch in die Hand zu kriegen oder ein bisschen zu leiten, das ist halt ein sehr lebendiger Vorgang, das finde ich wunderbar.
Ja, das ist Leben. Ich kenne es natürlich von der Bühne auch. Es ist völlig uneinschätzbar und es ist auch immer die Magie und was das für ein tolles Gefühl ist, wenn der Flow da ist. Mhm. Es ist auch ein tolles Gefühl, wenn er noch nicht da ist und der Ehrgeiz so anfängt zu arbeiten. Man so sagt, ich weiß genau, ich krieg das schon hin. Und wenn es dann klappt, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Aber ich habe es richtig rausgehört, ne? Die Arbeit im Studio und dieser Rausch, in den du da manchmal gerätst, der gefällt dir auch richtig.
Ich mag den wahnsinnig gerne. Mhm. Und ich lese tatsächlich, sonst würde ich es nicht so häufig machen. Ich lese wahnsinnig gerne vor, auch im Studio.
Und sag mal, nach so einer langen Session im Studio, ich sehe, du bist ein sehr beweglicher und bewegter Mensch, da brauchst du sicherlich ein bisschen Ausgleich, oder? Wie findest du den?
Es gibt zwei Sachen. Erstens mal habe ich es mittlerweile geschafft, dass ich in ausgewählten Studios einen Tisch kriege, der etwas höher ist als alle anderen Kollegen. Was bedeutet, ich kann aufrecht sitzen und dann habe ich schon mal keinen Beton mehr um den Hals rum. Das ist nämlich echt ein Problem, wenn man, weiß ich nicht, was 5 Tage lang 8 Stunden so da sitzt. Dann ist das irgendwann alles zu. Und dann gehe ich Sport machen, dann gehe ich laufen.
Laufen, um den Kopf frei zu kriegen.
Um den Kopf frei zu kriegen, um die Muskeln irgendwie auszuschütteln. Aber natürlich hat es was mit Kopf frei kriegen zu tun, ja.
Und auch um fit zu bleiben, ne? Soll ich dir mal was vorlesen, was ich in einem schönen Magazin gelesen habe?
Ja.
Ich hoffe, ich kann dir etwas die Schamesröte damit ins Gesicht treiben. Seine Stimme klingt vor allem für Frauenohren verführerisch und lässt die Herzen höher schlagen. Von seinem guten Aussehen ganz zu schweigen.
Oh mein Gott, das muss lange her sein.
Aber ich weiß nicht, können wir über, bist du mit Iris Böhm?
Ja, bin ich verheiratet, ja.
Okay. Kann man das, darf ich
das
sagen?
Das darfst du sagen,
Du hast mit deiner Frau tatsächlich schon zusammengearbeitet, ne? Mit Iris Böhm, mit der bist du verheiratet und ihr habt einen Briefwechsel, das war das allererste, was ich gefunden habe. Ihr habt einen Briefwechsel gemeinsam gelesen.
Genau.
Wie war das für euch, gemeinsam zu arbeiten?
Na, das ist schön. Wir haben vorher schon Filme zusammen gedreht und ich glaube, wir haben sogar Live-Lesungen auch schon vorher gehabt. Also, das ist total schön. Also wenn man dann das, was man gerne macht, auch noch mit dem teilen kann oder mit derjenigen teilen kann, die man gerne mag oder liebt, dann ist das natürlich was Schönes. Und das funktioniert auch gut. Es stimmt schon, es muss, wahrscheinlich ist es so, dass es nicht immer funktionieren muss. In unserem Fall funktioniert es und das ist sehr schön.
Und übt ihr Texte gemeinsam oder würdest du sie fragen? Das dann gar nicht. Aber das habt ihr
dem Das mache ich schon alleine.
Aber manchmal, wenn man vielleicht eine Stelle besonders gut findet, dass man dann sagt, hör mal, das ist ja toll formuliert.
Ja, aber das ist ja jetzt kein Üben, sondern dass man sich dann freut an dem Text, vor allem wenn man ihn vorbereitet, das gibt es schon. Das ist ein leidenschaftlicher Vorgang.
Ja, ich würde fast sagen, guck mal, wir hatten Ulysses, hatten wir auch schon. Mhm. Ich würde ansonsten einfach nur noch mal fragen, obwohl selbst mit den Lieblingsprojekten, ne? Ich finde eigentlich, ich bin so glücklich, du hast so...
Könnte ich dir jetzt auch nicht nee,
ach, vor allen Dingen es ist ja auch wirklich, es kommt auch immer darauf an, wo ist man gerade im Leben, ne?
Ja, klar.
Manchmal ist das Touren genau das Richtige, manchmal ist der Rückzug ins Studio auch genau das Richtige. Lieber Heiko, ich bin überglücklich, mich hast du überglücklich gemacht und ich würde sagen, du hast auch viele andere Frauenohren und Männerohren und Herzen höher schlagen lassen. So oder so ähnlich. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch und freue mich jetzt schon aufs Wiedersehen und ganz wichtig, aufs Wiederhören.
Ich danke dir.
Ihr Lieben, es war wieder wunderbar mit euch. Wir hatten ein Potpourri, einen bunten Strauß an Themen. Es hat mich sehr gefreut. Die Welt des Hörbuchs ist eine wunderschöne, vor allen Dingen mit dir, Ralf. Ich sage tschö mit Ö und was sagst du?
Ich auch. Tschüss mit Us.
Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.